Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format von Bitcoin Verstehen. Für diejenigen, die mich bzw. uns noch nicht kennen, mein Name ist Manuel und gemeinsam mit Jonas betreibe ich den Podcast Bitcoin Verstehen, in dem wir, wie ihr vermutlich schon vermutet, versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Wir haben schon seit circa einem Jahr vor, dieses zweite Format ins Leben zu rufen und sind vor diesem Hintergrund wirklich ausgesprochen froh, dass wir es nun endlich verwirklichen können. Also, um was soll es gehen? Wie viele von euch wissen, veröffentlichen Jonas und ich jeden Sonntag eine neue Folge unseres Podcasts. Das ändert sich auch nicht. Das Hauptformat bleibt unverändert bestehen. Jeden Sonntag, jede Woche eine neue Folge mit einer Länge von circa 60 Minuten. Uns macht das wirklich großen Spaß und euch geht das anscheinend genauso, deshalb ändert sich daran, wie gesagt, gar nichts. Allerdings gibt es viele Menschen, die sich eben nicht täglich mit Bitcoin befassen möchten. Erst recht nicht mehrere Stunden am Tag, was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Und genau an diese Menschen richtet sich dieses Format. Wir möchten daher all diejenigen Leute erreichen, die zwar grundsätzlich Interesse an Bitcoin haben, dem Ganzen aber nicht mehr als 10, vielleicht 15 Minuten Zeit pro Woche einräumen wollen. Mit diesem Format fassen wir also die Inhalte unseres Hauptformats zusammen und stellen sie euch in komprimierter Form zur Verfügung. Zur Umsetzung müssen natürlich Abstriche gemacht werden, was die Tiefe des Inhalts angeht. Da das neue Format aber keine Alternative, sondern nur eine Ergänzung zu unserem Hauptformat darstellt, sollte das kein Problem sein. Das heißt aber auch, wenn ihr die volle Dosis wollt, müsst ihr das Hauptformat weiterhin anhören. Zielgruppe dieses Formats sind also zum einen Menschen, die bewusst Inhalte in komprimierter Form konsumieren möchten, zum anderen aber auch all diejenigen, denen ihr gerne einen Link zu einer Folge unseres Hauptformats schicken würdet. Ihr wisst aber genau, der Empfänger des Links würde die Folge nicht anhören bzw. anschauen, weil er eben kein Interesse daran hat, sich eine Stunde Bitcoin-Content anzuhören. Wir haben uns daher zum Ziel gesetzt, den Inhalt unserer Folgen in 10, maximal 15 Minuten zusammenzufassen. Dass wir das direkt zu Beginn wöchentlich schaffen, können wir allerdings nicht versprechen, wir sind aber sehr bemüht. Geplant ist auch, unsere alten Folgen zusammenzufassen. Bei über 180 Folgen wird das aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ihr diesbezügliche Favoriten habt, meldet euch gern bei uns. Das gleiche gilt im Übrigen auch für den Namen dieses neuen Formats, der Arbeitstitel und weiter sind wir bisher nicht gekommen, lautet Bitcoin verstehen kompakt. Da ist aber sicherlich noch Luft nach oben. So, genug der Vorrede. Beginnen wir mit Folge 1 von Bitcoin verstehen kompakt, die Folge 183 zusammenfasst. In dieser Folge geht es um die Frage, ob es sinnvoll ist, einen Kredit in Euro bzw. Dollar aufzunehmen, um damit in Bitcoin zu investieren und um das sogenannte Gresham's Law sowie um das Thiers Law. Verzeiht uns an dieser Stelle bitte die Anglizismen, aber Gresham's Gesetz ist meiner Auffassung nach ein absoluter Zungenbrecher, vor allem wenn man das Ganze mehrfach in einer Folge aussprechen muss. Der ein oder andere hat sicherlich schon einmal von diesen beiden Gesetzen gehört. Das Gresham's Law besagt, dass in einem Staat mit zugelassener Parallelwährung das schlechtere Geld das gute Geld aus dem Umlauf verdrängt. Eine der beiden Währungen ist überbewertet, die andere ist unterbewertet. Überbewertet bedeutet, dass beispielsweise eine Münze weniger Wert hat, als ihr Nominalwert vermuten lässt. Unterbewertet bedeutet das Gegenteil. Die Münze hat mehr Wert als der Nominalwert. Ein kleines Beispiel. Gold hat mehr Wert als Silber. Wenn es zwei von Gewicht und Reinheit her gleiche Münzen gibt, die eine aus Gold, die andere aus Silber, beide aber von staatlicher Seite den gleichen Preis zugewiesen bekommen, wäre die Goldmünze unterbewertet und die Silbermünze überbewertet. Ihr seht schon, das Ganze funktioniert nur, wenn der Staat entsprechende Regeln erlässt, dass die Münzen entgegen des Marktpreises gleichwertig sind. Zweite Voraussetzung ist, dass die Händler gesetzlich verpflichtet sind, beide Münzen anzunehmen. Wie gesagt, das schlechte Geld verdrängt das gute Geld aus dem Umlauf. Und das macht auch Sinn, wenn die Menschen wissen, dass Gold mehr Wert hat als Silber, sie aber für eine Silbermünze das gleiche kaufen können wie für eine Goldmünze, werden sie die Silbermünze ausgeben und die Goldmünze für sich zurückbehalten. Das liegt vermutlich daran, dass die Wertspeicherfunktion des Geldes durch das unterbewertete Geld besser erfüllt wird als durch das überbewertete Geld. Teilweise wird noch als Voraussetzung genannt, dass ein fester, staatlich fixierter Wechselkurs zwischen den beiden Währungen bestehen muss. Da diese Gesetzmäßigkeit jedoch von verschiedenen Menschen in verschiedenen Epochen entdeckt wurde, konnten wir das nicht zu 100% verifizieren. Und ja, das Ganze hört sich etwas realitätsfern an, ist aber schon vorgekommen. So zum Beispiel in den USA mit der sogenannten Halbdollarmünze. Diese hatte bis 1965 einen Silbergehalt von 90%. Ab 1965 jedoch nur noch einen Silbergehalt von 40%. Wenig überraschend begannen die Menschen, die Münzen mit einem Silberanteil von 40% auszugeben und die Münzen mit einem Silberanteil von 90% für sich zurückzubehalten, zu horten. Natürlich wurden manche Münzen auch eingeschmolzen oder ins Ausland verkauft. Das führt an dieser Stelle allerdings zu weit. Wie gesagt, Folge 183 im Hauptformat. Zusammengefasst hat es Gresham's Law also folgende Voraussetzungen. Erstens, Existenz von zweier Parallelwährungen. Zweitens, die Händler sind zur Annahme beider Währungen verpflichtet. Und drittens, je nach Quelle, ein fester, staatlich fixierter Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen. Nach Thiers Law stößt das Ganze allerdings an seine Grenzen, wenn das Vertrauen der Bevölkerung in die schlechtere Währung zu bröckeln beginnt. Diese Situation ist beispielsweise im Falle einer Hyperinflation gegeben. In einem solchen Szenario würden sich die Händler über die staatlich verordnete Annahmeverpflichtung hinwegsetzen und nur noch das bessere Geld annehmen. Auch das ist nachvollziehbar, da es keinen Sinn macht, ein Gut als Geld zu verwenden, das innerhalb kürzester Zeit dramatisch an Wert verliert. Thiers Law ist also die Umkehrung des Gresham's Law, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Wichtig ist jedoch Folgendes. Beide Gesetze gelten unserer Meinung nach nur, wenn die Rahmenbedingungen, wie soeben beschrieben, erfüllt sind. Unausgesprochene Voraussetzung ist also immer eine Form von staatlicher Intervention. Wechselkursfixierungen sind dabei nach unserer Auffassung nach ebenfalls eine Art Preiskontrolle und damit staatliche Intervention. Bei einem freien Markt würde sich immer für alle Beteiligten das gute Geld durchsetzen. So auch Hans-Hermann Hoppe, sinngemäß. Vielleicht haben Sie schon einmal vom sogenannten Gresham's Law gehört, das besagt, dass das schlechte Geld gutes Geld verdrängt. Aber dieses Gesetz gilt nur, wenn Preiskontrollen in Kraft sind, nur wenn die Umtauschverhältnisse verschiedener Währungen festgelegt sind und nicht mehr den Marktkräften entsprechen. Ist es so, dass schlechtes Geld unter normalen Umständen ohne Eingriffe das gute Geld verdrängt? Nein, denn für Geld gilt genau das gleiche Gesetz wie für jedes andere Gut. Gute Güter verdrängen schlechte Güter. Dem haben wir nichts hinzuzufügen. Uns ist kein Grund eingefallen, ein schlechtes Geld zu wählen, wenn man die freie Wahl hat zwischen einem guten Geld und einem schlechten Geld. Die Menschen handeln schließlich so, wie sie es für richtig halten. Wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass Bitcoin unserer Auffassung nach gegenüber Euro und Dollar überlegen ist. Sämtliche Einzelheiten würden den Rahmen dieser Kompaktfolge sprengen. Für den Moment ist aber Folgendes wichtig. Nach Auffassung des EZB-Rates kann Preisstabilität am besten gewährleistet werden, wenn der uns allseits bekannte Warenkorb mittelfristig eine Inflationsrate von 2% erlangt. Manchmal liegen wir, wie beispielsweise aktuell, darüber, manchmal liegen wir darunter. Dem Euro ist also ein gewisser Kaufkraftverlust immanent. Bitcoin hingegen ist zwar hochvolatil, da sich die Ausschüttungsquote jedoch circa alle 4 Jahre halbiert, verhält es sich bei Bitcoin genau umgekehrt. Der Preis für Euro fällt langfristig, der Preis für einen Bitcoin steigt hingegen langfristig. Die Anzahl an ausgegebenen Euros ist theoretisch unendlich, die Anzahl an ausgegebenen Bitcoin nicht. Diese ist auf 21 Millionen begrenzt. Vor diesem Hintergrund schauen wir uns einmal El Salvador an, das sowohl Bitcoin als auch Dollar als staatliche Währung im Umlauf hat. Als Jonas und ich vor circa einem Jahr vor Ort waren, haben wir festgestellt, dass die Menschen dort hauptsächlich Dollar ausgeben und nicht Bitcoin. Da Bitcoin, wie soeben zugegebenermaßen verkürzt dargestellt, das bessere Geld ist, könnte sich hier also das Gresham's Law verwirklichen. Unabhängig davon, ob es überhaupt anwendbar ist, problematisch ist hier insbesondere das Erfordernis eines festen Wechselkurses, den es in El Salvador nicht gibt, sind wir nicht der Auffassung, dass die Dollars durch die Bevölkerung hauptsächlich ausgegeben werden, weil Bitcoin das bessere Geld ist. Will sagen, dass sich die Menschen vor Ort bewusst für Bitcoin und gegen Dollar als Wertaufbewahrungsmittel entscheiden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen hatten wir jedoch den Eindruck, dass die Einheimischen Bitcoin entweder nicht kennen oder ihn als schlechteres Geld ansehen. Die Auffassung in El Salvador, die Verwirklichung des Gresham's Law zu erkennen, teilen wir daher nicht. Wenn aber Bitcoin Euro und Dollar überlegen ist und daran gemessen im Preis steigt, sollte man da nicht gleich einen Kredit aufnehmen und damit Bitcoin kaufen? Die Rechnung ist ziemlich einfach. Wenn die Kosten eines Kredits, also Zins und Tilgung, niedriger sind als die erwartete Rendite Bitcoins gerechnet in Euro, würde sich ein solches Investment lohnen. Selbst wenn man einen Kredit mit 10% finanzieren müsste, läge die durchschnittliche Jahresrendite Bitcoins, wenn wir uns hier beispielsweise die Jahre 2011 bis 2021 anschauen, mit 230,6% deutlich darüber. Selbst wenn wir nur 100% oder 150% annehmen würden, lege die Rendite deutlich darüber. Ob ich jetzt 100 Euro in einen Bitcoin-Sparplan investiere oder mit 100 Euro im Monat einen Bitcoin-Kredit abbezahle, ist doch egal, oder? Auf die Spitze könnte man das Ganze noch treiben, wenn man die so auf Pump erlangten Bitcoin wieder beleiht, sich mit diesem Kredit Euro auszahlen lässt und diese Euro wieder in Bitcoin investiert und so weiter und so fort. Sprich, die dadurch erlangten Bitcoin wieder beleihen, wieder Euro erlangen, wieder in Bitcoin investieren. Wenn man die Laufzeit des Kredits dann noch so wählen würde, dass die Fälligkeit desselben erst nach Ablauf eines Bitcoin-Zykluses endet, wäre man, so die Überlegung, wahrscheinlich deutlich im Profit und könnte den Kredit problemlos bedienen. Wenn wir dann noch berücksichtigen, dass die in Euro denominierten Schulden aufgrund der Inflation im Laufe der Zeit an Wert verlieren, kann ich nachvollziehen, dass sich manche Menschen für ein solches Vorgehen entscheiden. Wie schon vorher gesagt, die Menschen handeln, wie sie es für richtig halten. Die Entscheidung, Bitcoin mit Kredit zu kaufen, steht jedem frei. Ich bzw. wir können und wollen euch da absolut nicht reinreden. Für mich wäre ein solches Vorgehen allerdings nichts. So toll sich das Ganze aus Investmentsicht in der Theorie anhört, so schlimm kann es enden. Angenommen, Bitcoin steigt nicht wie erwartet im Preis, sondern fällt. In diesem Fall hätten meine Bitcoin-Anteile nicht nur einen niedrigeren Preis, ich müsste zusätzlich auch noch einen Kredit abbezahlen. Im besten Fall habe ich mich finanziell nicht übernommen und kann den Kredit dennoch bedienen. Im Worst Case habe ich mich finanziell allerdings deutlich übernommen und mir einen Kredit nur geleistet, um auf einen schnellen Kursgewinn zu spekulieren. Dieses Problem steigert sich natürlich dramatisch, wenn ich die auf Pump gekauften Bitcoin, wie soeben beschrieben, zusätzlich beleihe. Für mich persönlich würde ein solches Handeln auch nicht zum Bitcoin-Ethos passen. Die Betonung liegt hier allerdings auf mir. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ihr könnt das selbstverständlich anders sehen. Stay humble, stack sats ist für mich mit einer solchen Vorgehensweise allerdings nicht in Einklang zu bringen. Außerdem würden wir den Cantillon-Effekt gewissermaßen auf Bitcoin übertragen. So viel zur ersten Folge von Bitcoin Verstehen Kompakt. Lasst uns gerne wissen, was ihr von diesem Format haltet. Und wie gesagt, wenn ihr Namensvorschläge habt, meldet euch gern. Bis zum nächsten Mal. Ciao!